Wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Freitag, Wochenende, 19. Juli 2024. Das ist ein Datum, das eigentlich den Sommer so richtig kennzeichnet. So Mitte, Ende Juli, dann kommt noch der August und mit dem September fängt dann der Sommer auch schon wieder sich zu verabschieden, wobei ich nicht sage, dass das Glas halb leer ist, sondern es ist mehr als halb voll, denn also dieser Sommer ist wirklich wunderschön. Ach so, guten Morgen, Andreas, du bist ja auch schon da. Nee, du bist ja fürs Wetter zuständig.
Naja, ist völlig in Ordnung, wenn du das so siehst. Aber es ist ja auch so, dass wenn der Herbst kommt, worauf ich mich zum Beispiel auch sehr freue, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein leidenschaftlicher Freund des Winters. Das muss ich auch ganz offen sagen. Jede Jahreszeit hat etwas für sich und man sollte im Hier und im Jetzt das Ganze genießen. Ja, wir haben einen wirklich schönen Sommer. Wir haben jetzt noch momentan eine leichte bedeckte Situation über den Himmel. Das heißt, der See changiert noch in Silber, aber heute Vormittag wird es dann stahlblauer Himmel werden, viel Sonne und die nächsten Tage auch. So um die 26 Grad, eigentlich ideal, wie es nicht schöner sein kann.
Und das Schönste ist, dass es dann nachts oft ein bisschen regnet. Da muss man draußen nicht gießen und auch für die restlichen Pflanzen ist das eine große Erholung. Und da wir wissen, dass ihr alle politisch interessiert seid, die ihr den Podcast hört, wird euch das sicher ja auch interessieren, wie es bei uns im Garten so blüht und wächst und gedeiht. Und ich habe im Moment viel Zuschriften von Menschen übrigens, die unser Gartenbuch gekauft haben, nämlich Altes Wissen aus Garten und Küche, wo wir nicht nur backen, sondern anbauen und Elixiere herstellen mit vielen Fotos. Und jetzt kommen Fotos von euch, wie ihr die Elixiere herstellt und was ihr im Garten so alles habt. Bitte schickt die Fotos immer gerne. Also wir werden vieles davon veröffentlichen, weil wir einfach weiter motivieren wollen, dass ihr in der Lage seid, euch eines Tages selbst zu versorgen, so wie wir auch dran sind, das zu üben. Denn die Zeiten kommen, wo das wirklich wichtig ist. Zu diesem Cyber-Polygon-Angriff kommen wir gleich.
Ja, und für mich aus meiner Situation nochmal heraus, wir werden in 2 Tagen wieder Eltern werden. Wir erwarten bis zu 4 kleine Küken am Sonntag oder am Montag. Interessanterweise haben sich mehrere Hennen das Brüten abgelöst dabei. Zurzeit sitzen 2 Hennen je auf 2 Eiern. Also es ist schon sehr interessant, wie das so läuft. Und das eine Küken, was jetzt schon ein bisschen größer geworden ist, sitzt immer noch bei der Mama daneben. Also das ist schon eine ganz lustige Geschichte. Wir halten euch da auf dem Laufenden und können euch dann auch Fotos schicken davon.
Ja, manchmal fragen ja auch einige von euch, was denn mit Piepchen geworden ist. Das war das andere Küken. Ja. Piepchen hat es nicht überlebt. Es war zu schwer krank. Wir waren beim Tierarzt damit. Nur, dass ihr das wisst, denn dann ersparen sich vielleicht weitere Nachfragen. Jetzt kommen neue Küken. So ist das Leben. Das Leben geht eben trotzdem weiter. Und man kann aber auch sagen, dass das einige Unruhe im Hühnerstall insgesamt gebracht hat, dass die Hühner so ein bisschen verändertes Verhalten haben.
Naja, klar, die Herde ist ja doch irgendwie so zusammenhängend. Und wenn dann einer ausfällt, dann fällt das natürlich auf. Ich habe gerade ein Kratzen im Hals. Entschuldige bitte.
Ja, also dann mache ich mal weiter, denn wir haben natürlich auch aktuelle Themen und ihr habt es bestimmt mitbekommen, einige waren von euch sicherlich sogar betroffen, die vielleicht in Urlaub wollten, denn es gab einen Technik-GAU, einen IT-Ausfall weltweit, also an Flughäfen weltweit, Fernsehsender in Amerika waren lahmgelegt, Notrufe, Vollchaos am Berliner Flughafen BER. Da ist eben auch einiges stehen geblieben. Ich habe jetzt mal so verschiedene Meldungen von Welt, von Bild, von Berliner Zeitung hier zusammengetragen. Und da heißt es also, der Flughafen in Berlin, der BER, der steht still. Also inzwischen ist schon vieles wieder in Gang gekommen, aber es hat erhebliche Konsequenzen, das Ganze. Der Notruf in den USA, ich weiß nicht, ob der jetzt schon wieder erreichbar ist. Das ist nicht gut, wenn solche Notrufe plötzlich landesweit ausgeschaltet sind. Krankenhäuser mussten Patienten nach Hause schicken, vor allem auch in den Niederlanden. Und laut Medienberichten hat es eben den Luftverkehr weltweit getroffen. Da sind einige, warte mal, ich habe das hier, auf dem Berliner Flughafen war der Flugverkehr eingestellt. Ähnliche Bilder von langen Schlangen posten frustrierte Fluggäste aktuell weltweit. Die US-Flugsicherheitsbehörde FAA hat alle Flüge der großen US-Luftfahrtgesellschaften Delta, United und American Airlines in ihrem Aufgabenbereich zur Landung aufgefordert. Dieses Vorgehen hat es seit dem 11. September 2001 nicht gegeben. In Großbritannien fiel der Fernsehsender Sky News komplett aus. Auch andere Sender wie ABC sind betroffen. In verschiedenen Unternehmen in Asien und Australien berichten Windows-Nutzer über X am Freitag von einem, also heute, von einem frühen Feierabend, dank plötzlicher Ausfälle ihrer Arbeits-PCs. Es handelt sich also möglicherweise Cyberattacke auf die weltweite IT-Infrastruktur. Wir kommen gleich mal zu den Einzelheiten, Andreas. Ich möchte aber schon mal vorwegnehmen, dass wir auch gleich sprechen werden über eine Ankündigung von Klaus Schwab in seinem Buch The Great Reset von 2020. Da ging es mit der Mikrobe los, da hat er vieles über die Mikrobe gesagt, was also das jetzt weltweit alles bedeuten wird für die Gesellschaften, Hungersnöte und so weiter. Er hat ja ganz hoch gegriffen im Regal. Aber er hat auch dann erwähnt Cyber Polygon. Und er hat gesagt, wenn Cyber Polygon kommt, also ein Angriff auf die weltweite IT-Infrastruktur, dann wird die Mikrobe, also Corona dagegen, ein, ich sag's mit meinen Worten, Sonntagnachmittag-Spaziergang werden.
Naja, es sind ja eben halt Angriffe, künstliche Angriffe gegen Systeme, organische Systeme, zum Beispiel den Menschen, die man angegriffen hat mit Spike-Protein. Das ist ja auch ein Angriff. Hier haben wir eine andere Form eines künstlichen Virus, welches letztendlich in die Computeranlagen reingebaut wird. Was wir hier schon erkennen können, ist, wie die hybride Kriegsführung auch geübt wird. Denn wenn wir sehen, dass man zum Beispiel eine Aktie sieht, beispielsweise, das war die Unternehmung
CrowdStrike,
genau. CrowdStrike, die über 20% ihres Aktienwertes verloren hat als IT-Unternehmen durch diese Anschläge. Man könnte also durch einen solchen Anschlag auch Unternehmen vernichten und damit auch Geldmenge vernichten. Die Reduktion beispielsweise von Aktienkurse bedeutet ja, dass jeder jetzt weniger hat in Vermögen und damit Geldmenge vernichtet wird. Das sind volkswirtschaftliche Eingriffe, um zum Beispiel auch einen Crash einzuleiten und nicht zu sagen, das verzinste Geldsystem oder die Systematik hinter dem Geldsystem ist schuld an dieser ganzen Misere, sondern das ist der Russe oder das ist dann ein IT-Angriff, dann wahrscheinlich auch vom Russen oder es kommt dann wieder ein neues Virus. Wir sehen, mit welchen künstlichen Viren hier große organische Systeme, Wirtschaft ist auch ein organisches System, wie der Mensch auch, quasi regelrecht von allen Seiten torpediert werden. Ob nun mit Spike-Proteinen oder mit anderen Viren, das ist dann egal.
Also Spike-Proteine sind keine Viren, aber hergestellt durch diese ganze Aktion Virus, Corona.
Gehört in die Gruppe der Angriffe zumindest.
Genau, also auf jeden Fall gehört das in die Gruppe der Angriffe, murmelte Andreas gerade noch hier neben mir. Ganz wichtig zu wissen, also wer steckt jetzt in diesem Fall dahinter? Es heißt bei Welt Online, Ursache der weltweiten Blue Screens ist ein weltweit häufig eingesetztes Sicherheitsprogramm der von dir gerade erwähnten IT-Sicherheitsfirma CrowdStrike. Und dieses Sicherheitsprogramm heißt Falcon Sensor. Und CrowdStrike selbst hatte bereits eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie ein Problem mit dem Programm eingestehen und die vorgeschlagene Lösung des Problems, nämlich das Löschen einer einzigen Datei, lässt sich bei den betroffenen Rechnern nur händisch und einzeln ausführen, da die betroffenen PCs nicht mehr aus der Ferne angerufen werden können. Das heißt, dieses aktuelle Chaos könnte durchaus länger anhalten, heißt es. Ja, wer ist betroffen? Alle Windows-PCs, die die Sicherheitslösung, also die IT-Lösung CrowdStrike Falcon einsetzen, die stürzen aktuell ab, wenn man das Gerät hochfährt, noch vor dem Netzwerk-Login und gezeigt wird, dass dieser blaue Recovery-Bildschirm. CrowdStrike ist weltweit Marktführer im Bereich Netzwerksicherheit, nennt über 23.000 Großunternehmen als Abonnenten seiner Sicherheitslösung und damit hält das Unternehmen einen Marktanteil von gut 20% des weltweiten Marktes und dementsprechend ist das Problem natürlich aktuell riesengroß und weitreichend. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann man das Ganze reparieren? Ja, der Lösungsvorschlag, der klingt zwar simpel, ist es aber nicht. Denn die Nutzer, ich habe es gerade schon gesagt, sollen händisch den Rechner im Windows-Wiederherstellungsmodus starten, die Datei C-5x0291 Sternchen und so weiter aus dem CrowdStrike-Programmordner löschen und den Rechner danach neu starten. Was einfach klingt, ist für Administratoren großer Netzwerke ein veritabler Albtraum. Denn Rechner im Recovery-Modus können sich eben nicht per Netzwerk fernwarten. Die Lösung ist also nur per Hand an jedem Rechner einzeln umsetzbar. Und die Nutzer selbst können das nicht machen, da für das Löschen von Dateien in sensiblen Programmordnern für gewöhnlich Administratoren Zugriffsrechte benötigt werden. Also Andreas, das heißt, es gibt jetzt Riesenprobleme. Es heißt jetzt offiziell an manchen Stellen, ja, der Fehler ist erkannt, der ist behoben und nun geht's weiter. Aber so ganz einfach scheint es nicht zu sein.
Naja, klar, das ist natürlich ganz schwierig, wenn der einzelne Mitarbeiter jetzt plötzlich eine Veränderung machen soll und dafür den Zugriff des Masterpassworts braucht. Das ist natürlich schon heikel. Und in Deutschland gibt es ja offenbar mehrere Unternehmen, darunter Betreiber auch kritischer Infrastrukturen. Auch das möchte ich nochmal dazu erwähnen. Das heißt, eine solche Kriegsführung zum Beispiel könnte durchaus auch in anderen Dimensionen noch aufgebaut werden, so wie Klaus Schwab das hier angekündigt hat. Vielleicht ist es eine Art Manöver auch. Also zur kritischen Infrastruktur zählen unter anderem die Energieversorger, Transport und Verkehr, die öffentliche Verwaltung, Krankenhäuser, das ganze Trinkwasser, Abwasser und auch die Telekommunikation. Und wenn das beispielsweise über längere Zeit nicht mehr funktionsfähig ist, dann wäre das natürlich das völlige Chaos. Und das sind gigantische Schäden, die dadurch entstehen, die wiederum Geldmenge vernichten, um das Geldsystem noch ein bisschen über die Runden zu retten, bis man der Meinung ist, die digitale Währung gebracht zu haben. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht einmal mehr, dass diese digitale Währung noch kommen wird, weil die Probleme der Umsetzung viel zu groß sind. Und wenn wir sehen, wie ein solches Virus alles zerstören kann, dann sehen wir natürlich auch daran, dass es dann ganz schwierig wird, dann eine solche digitale Währung zu haben, weil wir müssen ja immer damit rechnen, dass es dann eben nicht mehr zur Zahlung kommen kann. Das sehen wir jetzt schon, dass viele Leute immer mehr wieder auf Bargeld umwandeln. Das ist ganz wichtig für den Hintergrund.
Es ist auch wichtig, immer wieder sei es wiederholt, ihr Lieben, dass ihr Vorsorge betreibt. Also wenn solche Strukturen, Infrastrukturen ausfallen, wie zum Beispiel Trinkwasser, Abwasser, Strom, Telekommunikation, dann ist es gut, wenn ihr vorgesorgt habt, wenn ihr ein Gerät, einen Generator, einen EchoFlow habt, den ihr anstellt, der natürlich vorher geladen werden sollte, was kinderleicht ist, um eure Telekommunikation in Gang zu bringen, aber vor allem eben auch Nötigstes mit Strom versorgen zu können. Und wir haben immer hier darauf hingewiesen, allerdings schon lange nicht mehr. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass ihr Glasflaschen, verschraubbare, sammelt und Wasser abfüllt und es einfach irgendwo lagert. 2, 3 Kisten, vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn ihr genügend Platz habt, damit, wenn so etwas passiert, ihr eben nicht auf dem Trockenen sitzt. Also das sind die wichtigen Dinge und wir haben damals im Zuge von Cyber Polygon, wir sagen ja jetzt nicht, dass das hier ein geplanter Angriff ist, sondern wir müssen uns an die öffentliche Kommunikation erstmal halten, dass das alles zufällig mit diesem CrowdStrike-Unternehmen da schiefgegangen ist. Aber wir kommen gleich noch zu Aussagen von Klaus Schwab, was er zu diesem Thema gesagt hat. Also, wie ist die Lage jetzt noch aktuell? Die Systemadministratoren versuchen jetzt, ihre Rechner wieder online zu bringen und die Experten diskutieren jetzt schon natürlich über diese Ursache oder Ursachen und auch künftige Lösungen, schreibt Welt Online. Man fragt sich, warum ein einzelner Hersteller einer Sicherheitssoftware ohne vorherige Prüfung von Microsoft ein weltweites Update ausspielen darf, das bei einem Fehler Rechner weltweit offline nimmt. Apple-Nutzer sollen von dem Problem nicht betroffen sein, obwohl CrowdStrike seine Falcon-Software auch für solche Rechner vertreibt. Die setzen allerdings eine grundlegend andere Architektur ohne sogenannte Kerneltreiber ein. Und Andreas, für CrowdStrike ist das jetzt natürlich alles andere als lustig, weil das wird teuer.
Naja, klar, es drohen also Milliardenklagen jetzt natürlich, weil die sagen, so kann es nicht laufen. Es wird jetzt versucht, den Schuldigen auszumachen. Und deshalb ist es tatsächlich ziemlich heftig, dass dieser Konzern jetzt wirklich 20% seines Aktienwertes verloren hat. Und da geht es natürlich um unendliche Größenordnung. Der weltweite Technik-Crash, für den CrowdStrike ja nun verantwortlich gemacht wird, das wird natürlich teuer für das IT-Unternehmen. Und der Oliver Roth, der ist Chefhändler quasi der BHF-Bank, der sagte gegenüber Bild bei einer Anfrage zum Beispiel, es drohen Milliardenklagen. Gerade in den USA könnte eine Klagewelle über die Firma aus Austin hereinbrechen. Also das ist schon eine wirkliche konzertierte, zumindest wirkt es als konzertierte Zerstörung.
Ja, also nochmal, weltweit betroffen sind Flughäfen, Airlines, Flugbetriebe wurden weitgehend in Amerika, in den USA eingestellt. Och Mann, Entschuldigung, dass ich das immer vergesse auszuschalten, jetzt aber. Und auch eben weltweit heben die Maschinen von Delta, American und United nicht mehr ab. Und es gab ja und gibt alljährlich, das ist vielleicht nicht ganz uninteressant, groß angelegte Übungen zu Cyberangriffen auf die Lieferketten, auf die Energieversorgung und so weiter. Gab zum Beispiel 2021 eine zum Thema Lieferketten. Und was hat Klaus Schwab eigentlich angekündigt? Es gibt einen Multipolar-Artikel von 2022, den stellen wir euch heute ein. Und da gibt es einige Erklärungen, was so ein IT-Ausfall eigentlich wirklich ist, ausmacht, bedeuten könnte und welche Konsequenzen. Und wo er herkommt, eventuell. Also das ist jetzt eine Mutmaßung. Aber wenn es eben nur ein Unternehmen ist, ich greife mal vorweg, Andreas, könntest du dir so etwas überhaupt vorstellen, dass mit einem Unternehmen wie mit CrowdStrike, sagen wir mal von den sogenannten selbsternannten Eliten, eine Abstimmung erfolgt ist, dass die sagen, so jetzt planen wir sowas mal?
Das weiß ich gar nicht mal. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, diese Technik, diese Hochtechnik haben ja nicht nur die Systemspieler, die selbst ernannte Elite, die ja auch nur Menschen sind und die sind ja nicht irgendwie besonders intelligent, sondern die haben einfach nur besonders viel Geld. Das ist der Unterschied. Aber diese Technik haben eben halt auch viele intelligente Menschen zur Verfügung, die zur normalen Bevölkerung gehören. Und mich würde nicht wundern, wenn man solche Cyberangriffe auch macht, aus ganz normalen Strukturen von Menschen, die versuchen, diese Einweltregierungsstrukturen zu verhindern. Und zwar mit tatsächlichen Angriffen auch auf diese Systematik. Die sind gar nicht so überlegen, wie wir immer alle glauben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich immer wieder vor Augen führen muss. Auch die da oben, das klingt schon so verschwörungstheoretisch, sind Menschen mit schweren Eitelkeiten, eventuellen schweren Störungen, psychischen Störungen, was auch immer. Und die narzisstisch veranlagten Personen sehr oft, die kämpfen untereinander auch. Und die Menschen, die unten betroffen sind jetzt und ins Leere laufen und immer mehr merken, dass sie in die Versklavung geraten, zum Beispiel durch die technische Situation, es macht momentan gar keinen Sinn, zum Beispiel vom System eine solche Cyberangriffssituation zu starten, weil damit die Leute verunsichert werden gegenüber die neuen Währungen, die man rein digital bauen will. Das heißt, das dient ja auch letztendlich einer Skepsis gegenüber der digitalen Währung. Denn wenn alle nur noch digital zahlen können und so etwas würde passieren, dann ist nicht nur die Möglichkeit nicht mehr, dass man am Computer sitzen kann und kann handeln, man kann nicht einmal mehr einkaufen und Kinder ernähren, weil man Nahrung kaufen will. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei vielleicht.
Also in dem Multipolar-Artikel wird natürlich auch Klaus Schwab erwähnt, der in dramatischen Worten, wie es hier heißt, bei der Eröffnung einer Veranstaltung 2020 vor einer groß angelegten Cyberattacke gewarnt hatte. Ich meine, man ist ja selber schon gewarnt, wenn Klaus Schwab warnt. Weil wenn der sagt, da kommt eine Pandemie, dann kommt die. Oder wenn er dann ein Planspiel mit organisiert. Und wenn er sagt, da kommt eine Cyberattacke, kannst du also eigentlich schon mit dem Stock dran fühlen, dass diese Cyberattacke kommen wird. Und eventuell könnte dies heute eine Übung gewesen sein, ein Ausprobieren. Was macht das denn jetzt mit der Gesellschaft? Wie verändert sich was in der Gesellschaft, wenn die Leute auf dem Flughafen stehen, nicht mehr wegkommen? Wie groß wird die Panik? Wie gut bekommt man das wieder in den Griff? Hier heißt es, Schwab hat eben gesagt, wenn ein solch katastrophaler Hackerangriff, meistens sind es ja die bösen Russen, die sowas machen, wenn solch ein katastrophaler Hackerangriff gelingen würde auf die kritische Infrastruktur, eben auf Stromversorgung, Wasserversorgung, Nahrungsversorgung, dann, so Schwab, wäre die gesamte Gesellschaft lahmgelegt. Die Corona-Krise würde dagegen nur wie eine kleine Störung wirken, hat er damals prophezeit und gemahnt, und hat eben in diesem Zusammenhang ebenso über den Great Reset gesprochen. Außerdem nährte die Ankündigung der Organisatoren bei Cyber Polygon 2021, einen Angriff auf die digitale Lieferkette von Wirtschaftssektoren zu simulieren, bei Kritikern einen bösen Verdacht, nämlich: Könnte es sich hier um ein elitäres Planspiel handeln, das genau das vorwegnimmt, was währenddessen oder kurz darauf tatsächlich passieren soll? Hintergrund und Vorbild dieser Befürchtungen unter anderem der Event 201, das war 2019 im Oktober, wo nämlich ein Planspiel stattfand, das eine Corona-Pandemie simuliert hatte. Und geplant war unter anderem vom WEF und der Bill and Melinda Gates Stiftung.
Ja, ja, und das ist bekannt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns so weit zurückbewegen, immer wieder. Was heißt so weit? Das sind ja gerade mal 5 Jahre. Und wir können nicht nur immer in dem Hier und Jetzt versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen, sondern wir müssen sie immer im Kontext sehen. Und als wir über die Operation Sunrise gesprochen haben, die akut ist wie je zuvor. Genau so. Das ist kein Vorgang, der dann innerhalb von 2 Monaten läuft und dann glauben die Leute schon nach 1-2 Jahren nach dem Motto, naja, das war ja nicht wirklich. Das kann auch 10 Jahre dauern, das Ganze. Aber wir sehen, dass dieser Prozess im Gang ist. Und wenn man dann beispielsweise die Menschen von der Nahrung abkoppelt, wenn man zum Beispiel Supermärkte nicht mehr beliefert, wenn man nicht mehr zahlen kann und die Menschen in Hungersprobleme kommen, gleichzeitig aber aufgebaut werden solche Smart Cities, wo die Leute quasi in einer Menschenmassenhaltung gehalten werden und dort in den Bereichen für eine Versorgung sorgt, dann kommt natürlich auch ein Trend in Zukunft für solche Situationen der Notfälle, am besten in einer solchen Smart City zu wohnen, sodass man damit auch einen Trend auslöst, dass da alle gerne hinwollen. Wir müssen immer sehen, dass das Ganze natürlich sehr lange Planungen hat, die über ganz viele Schienen laufen.
Ja, also Cyber Polygon ist ein WEF-Projekt. Und mit diesen Projekten versucht man natürlich den Menschen auch, bestimmte Gefahren einzuimpfen, die vielleicht gar nicht existieren, sondern die kreiert werden, um die Welt lahmzulegen. Da brauchst du gar keinen Krieg mehr. sondern das geht ja dann auch auf diese Weise, die Menschen einfach auszuhebeln.
Nee, das sehen wir ja, dass wir ja Kriegsersatzmittel haben. Wir dürfen nicht vergessen, in den 60er Jahren, da gab es mal in Iron Mountain, das ist ein Stadtteil von New York, eine sogenannte Friedensplanung. Das war halt das Protokoll von Iron Mountain. Da hat man Friedensspiele gespielt. Das heißt, wie kann man die Menschen unterdrücken, ohne jedes Mal Kriege zu machen? Das sind schon Kriege, aber eben halt vor allem ein Krieg der Angst mit den Menschen. Corona-Angst, Kriegsangst, Cyberpolygon-Angst, dann Inflation-Angst, die ganzen Währungen beispielsweise, diese Klimakatastrophe, die wir angeblich haben, Angst. Das sind ja alles Kriegsüberschriften, die man nutzt, aber ohne, dass man dann irgendwas zerstören muss. Es geht vor allem um Drohgebärden, um Menschen eben halt in eine Panik zu bekommen, damit sie gefügig werden und sagen, Bundeskanzler, ich folge dir, ich schmeiße mich vor dir in den Staub, du bist mein Gebieter, mein Retter, bitte helf mir, ich tue alles, was du sagst und ich verzichte notfalls auch auf mein ganzes Eigentum, nur damit du mich am Leben lässt. Das ist ja die Absurdität der Welt, in der wir leben.
Also Cyberpolygon und das, was heute passiert ist, gehört in diesen Themenbereich, ist eins von mehreren Projekten, schreibt Multipolar, Stefan Korinth ist der Autor, eins von mehreren Projekten, die das WEF in Kooperation mit internationalen Konzernen, aber auch mit vielen staatlichen Einrichtungen zu digitaler Sicherheit von Unternehmen betreibt. Die verschiedenen Initiativen sind seit 2018, also du hast recht mit dem Rückblick, in einem sogenannten Center for Cyber Security versammelt. Dabei geht es nicht nur darum, Politiker und Strafverfolgungsbehörden in die Mitverantwortung für die digitale Sicherheit privater Konzerne zu nehmen, sondern Zweck ist auch, zivilen und staatlichen Vertretern die Mantras des Weltwirtschaftsforums permanent einzuimpfen. Das heißt, wie gerade schon erwähnt, wenn du oft genug von einer Gefahr hörst, die du eigentlich noch gar nicht kennst und auch noch nicht erkennen konntest, wenn du oft genug was davon hörst und dir auch Übungen vorgeschlagen werden und Sicherheitsvorkehrungen, ja, dann erwartest du das ja auch irgendwann, dann wird das zur Realität.
Natürlich, das geht ja in Fleisch und Blut über. Und genauso wie man weiß, dass man Medikamente ohne Wirkstoff geben kann einem Menschen und ihm sagt, das hat einen ganz großen Wirkstoff und dir geht es gleich besser, dieser Placebo-Effekt, dann wissen wir, dass das wirkt. Und genauso kann man das natürlich auch andersrum einsetzen, indem man den Menschen zum Beispiel Angst macht, jetzt was vor einer drohenden Vogelgrippe und dann stehen, denn ich denke daran, als denn in den Flughäfen bei Corona ganz am Anfang die großen Tafeln standen nach dem Motto, Kratzen im Hals, Husten oder sonst etwas. Also ich habe zum Beispiel gerade so ein komisches Kratzen im Hals. Also in dem Moment haben plötzlich alle einen Kratzen am Hals, die es noch gar nicht hatten und fühlen sich natürlich auch gleich schwer krank. Hier wird also mit psychologischen, perfiden Mitteln gearbeitet, um die Menschen dahin zu bekommen, dass sie führbar werden.
Trotzdem, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, kann es durchaus auch kriminelle Einzeltäter geben, die so etwas planen, die einfach mies sind, böse sind und etwas Böses im Schilde führen oder eben auch einen Mitbewerber ausschalten wollen. Das will mal alles gar nicht in Zweifel gezogen werden. Genauso wie Länderinteressen natürlich existieren können, die vorsehen, dass andere geschädigt werden. Das ist nun mal in dieser dunklen Zeit, in der wir uns jetzt befinden, alles möglich. Aber nochmal darauf zurückzukommen, dass so etwas von globalen sogenannten Elite-Lenkern geplant, geübt wird, das lässt tief blicken. Und hier heißt es, die wichtigste dieser Botschaften, die bei den Cybersicherheitsprojekten des WEF teils explizit, teils implizit ausgesprochen wird, lautet Hacking. Hacking sei ein globales Problem, das Staaten aufgrund der allgegenwärtigen Digitalisierung in ihren Grundfesten erschüttern könne. Und dieser Gefahr könnten Regierungen und Behörden letztendlich nur begegnen, indem sie gemeinsam mit den Konzernen der Superreichen die digitale Überwachung auf sämtliche Lebensbereiche ausdehnen. Ja, und kann alles gut sein? Auf jeden Fall frage ich mich, umso mehr und einmal mehr, Andreas, und du hast gerade auch schon über die nicht nur digitale Währung gesprochen, sondern über die ID, über die digitale Identität der Menschen, die ja mehr und mehr jetzt forciert wird und umgesetzt wird. Wenn wir dann so alle richtig voll auf digital sind und gar nichts mehr auf Papier gelagert ist, was nachprüfbar wäre, und dann kommen solche Angriffe, dann ist die Welt lahmgelegt.
Ja, wohl dem, der dann vorbereitet ist, zum Beispiel sein eigenes Leben zu gestalten in Sachen Ernährung, in Sachen Wasserversorgung, in Sachen einer gewissen Grundversorgung an Strom zu bestimmten Zeitpunkten oder übergangsweise. Das ist der entscheidende Punkt. Das Allerschlimmste ist, dass man die Menschen in eine Vollkasko-Mentalität reingetrieben hat, dass sie für alles irgendwo den Staat sehen. Das sehen wir an einfachen Beispielen, dass Leute in den Urlaub fliegen und in dem Moment, wenn sie in einem anderen Land sind und die Urlaubsgesellschaft macht pleite und der Rückflug ist nicht geregelt, dann laufen gigantische Angriffe gegen den Staat, weil die ja gefälligst dafür zu sorgen haben, dass man zurückkommt. Das zeigt also, dass nicht jeder dafür verantwortlich ist, so viel auf der Kante zu haben, dass er notfalls selbst noch zurückkommen kann, sondern alles just in time auf Oberkante, Unterlippe durchfinanziert wird. Man hat genauso viel Einkommen, wie man jeden Monat direkt verbraucht. Sicherheiten spielen keine Rolle mehr, weil man sagt, okay, wenn es dann nicht mehr geht, dann muss ja wohl der Staat dafür eintreten. Der Staat. Man merkt gar nicht, wer ist denn der Staat? Man fragt auch gar nicht mehr. Das ist die Hauptproblematik. Und wenn dann die Menschen abhängig gemacht sind, in einer völlig gläsernen Situation, tokenisiertes Geld nur noch haben, also eine digitale Währung haben sollten, die dann auf sie individuell programmiert ist, also keine neutrale Währung, wo jeder dasselbe mitkaufen kann oder das Gleiche, sondern wo jeder nur das kaufen kann, wie es genau seiner Mustereinschätzung entspricht. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Taler habe von dem neuen Geld, kann ich mir etwas anderes kaufen als ein anderer, der eine bessere CO2-Bilanz hat oder was auch immer. Oder vielleicht an irgendwelchen NGOs dann teilnimmt oder an irgendwelchen Demonstrationen sich festklebt gegen Klimawandelproblematiken. All diese Dinge kann man reinbringen. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und wer das von vornherein erkennt und negiert und sagt, im Notfall auch ohne Internet, auch ohne Handy, bin ich so vorbereitet, dass ich im Rahmen meiner Gruppe, zu der ich gehöre, die ich mir aufgebaut habe, in der ich integriert bin, wissen, wenn irgendwie so etwas passiert, dann treffen wir uns am Dienstagnachmittag um 17 Uhr dort und dann können wir gemeinsam besprechen und können uns vorbereiten. Das sind die wesentlichen Momente, die man jetzt in die Planung mit reinbringen sollte.
Du könntest mal ein Video darüber machen, was man alles für Punkte berücksichtigen kann bei einer solchen Planung. Ihr seht, vor fast 5 Jahren haben wir über was ganz Ähnliches gesprochen, als es mit der Mikrobe losging und als dann plötzlich die Lieferketten gestört wurden und der Flugverkehr und so weiter. Jetzt ist er wieder gestört und die Lieferketten auch. Das heißt, darauf läuft es auch künftig hinaus. Wir sind nicht wieder in der alten Zeit. Viele haben sich das gewünscht und gesagt, hoffentlich kommt er auch, dann können wir wieder in Urlaub fahren. Ja, wir können im Moment in Urlaub fahren, aber es kann von einem Tag auf den anderen vorbei sein und wir sollten dann vorbereitet sein auf das, worauf es ankommt. Ich möchte euch noch mal vorlesen, was zum Beispiel bei einer Cyber-Polygon-Übung 2021 alles passiert ist und wer teilnimmt und wie das Ganze vonstatten geht. Das hat Multipolar in diesem Artikel von 2022 ganz hervorragend aufgeführt. Und nochmal, so einen Artikel sollte man sich ausdrucken, damit man auch für die Zukunft weiß, worauf es ankommt. Also, da traten 200 Teams an, von IT-Spezialisten, um unabhängig voneinander simulierte Hackerangriffe auf eine vorbereitete virtuelle Struktur abzuwehren und anschließend forensisch aufzuklären. Die Teilnehmerzahl des Formats stieg über die Jahre stark an. Mehr als 1200 IT-Teams hatten sich diesmal für die begrenzten Plätze angemeldet, heißt es im Abschlussbericht. Dann im Sommer 2022 war die Kapazität der Zulassungen bereits unbegrenzt. Also das heißt, es ist ein Riesenthema geworden. Die Teams gehörten zu Unternehmen unter anderem aus den Sektoren Finanzen, Informationstechnologie und Beratung sowie zu öffentlichen Einrichtungen aus den Bereichen Strafverfolgung, Verwaltung, Wissenschaft, Gesundheit. Die Teilnehmer blieben mehrheitlich anonym. Frage ich mich, warum eigentlich? Kann man doch ganz offen sagen, dass man da mitmacht. Die Organisatoren verraten im Abschlussbericht nur so viel. Die meisten Teams kamen aus den USA, Großbritannien, Russland, Kasachstan. Und aus der Schweiz und Deutschland waren jeweils 5 bis 10 Unternehmen dabei, also fast genauso viel wie bei den anderen. Und von den deutschen Unternehmen wurde namentlich nur die Deutsche Bank erwähnt. Und mehr als die Hälfte aller Teilnehmer bei Cyberpolygon 2021 wurden von IT- und Finanzunternehmen entsandt. Teams solcher Unternehmen waren dann laut Abschlussbericht auch die besten der Übung. Allerdings konnten nur 5 oder 6 der insgesamt 200 Teilnehmer alle verwundbaren Stellen der Manöversoftware in der vorgegebenen Zeit sichern.
Na, interessant ist, dass man dann dabei spricht, dass in diesen Teams die Abwehr von Angriffen geprüft wird. Und das sind jetzt ganz spezielle Teams und die beziehen sich vor allem auf die Finanzbranche. Das ist interessant. Das heißt, die Systeme, die unmittelbar mit der Weltführung in Verbindung sind, die sollen gerettet werden. Es geht dabei vermutlich weniger um die wirkliche Logistik und Versorgung der Menschen. Denn dann könnte man ja offen darüber sprechen, was sie dort machen. Wenn aber quasi eine Geheimhaltung darüber steht, man also über diese einzelnen Vorgänge in diesen Manövern nicht spricht, dann zeugt das auch davon, dass man da rein interpretieren kann, dass man sogar eine Planung oder zumindest eine Duldung von Cyberangriffen für sich nutzen will. Das heißt, wenn so etwas ist, ist nur wichtig, dass unsere selbsternannte Elitestruktur aufrechterhalten bleibt und nur die normalen Bürger eben nicht davon betroffen sind. Das kann man so ein bisschen daraus auch eventuell reininterpretieren.
Ja, also es gäbe noch viel zu diesem Thema zu sagen. Wir stellen euch auch noch ein Video ein, das wir vor 2 Jahren zu diesem Thema in der US-Redaktion in Auftrag gegeben hatten. Und auch nochmal eine Ansage von Klaus Schwab, der also in lupenreinem Englisch dann seine Pläne vorträgt. Ganz lustig, wir kommen zum nächsten Thema. Ich möchte eine kurze Leserzuschrift vorlesen, die ich wirklich lustig finde. Da schreibt jemand, er habe eine Unterhaltung gestern gehabt und in dem Gespräch ging es um das Umdenken und was so nun gerade alles über die Welt hereinbricht. Und da er zu faul gewesen sei, Lobbyisten und Globalisten zu sagen, hat er kurzerhand ein neues Wort kreiert und erfunden und das heißt Globbyisten. Und Andreas, wie gefällt dir das denn? Du hast ja auch mal den Begriff der Nelitären, der Nicht-Elitären erfunden. Was ist mit den Globbyisten?
Ja, das ist eigentlich ein ganz witziger Begriff. So kann man neue Begriffe einführen. Es sollte nicht zu viel sein. Wir haben ja auch schon gesagt, dass die Kabarettisten zum Beispiel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die meisten zumindest, wie diesen Florian Schröder und so weiter, dass man die nicht mehr Kabarettisten nennt oder Böhmermann, sondern Regierungsclowns. Ehrlich gesagt, ich finde das eigentlich ganz interessant. Der Begriff Clown, da habe ich irgendwie immer das Gesicht von dem Bundeskanzler vor Augen. Aber ich will damit einfach nur sagen, dass diese Regierungsclowns natürlich genau das machen, was die Regierung vorgibt. Und diese Lobbyisten, die das Ganze steuern, nämlich die Politik, die in Verbindung unmittelbar mit den Globalisten zusammenarbeiten, da auch eine Art Globbyist von zu machen, finde ich eigentlich wirklich großartig.
Ja, gefällt mir auch. Werden wir vielleicht sogar jetzt in unsere Schlagzeilen heute mit reinnehmen, damit wir das nicht vergessen. Das jetzt mal nur so am Rande. So, es ist das eingetreten, was viele gefürchtet oder befürchtet hatten. Es ist wahr geworden. Ursula von der Leyen hat es geschafft. Sie wird für weitere 5 Jahre an der Spitze der EU-Kommission stehen. Ungeachtet der Pfizer-Zusammenarbeit, der SMS-Gates und so weiter, all das, zählt nicht. Sie ist jetzt weiterhin EU-Kommissionspräsidentin. Sie hat kurz vor der Abstimmung gestern am Donnerstag im Europaparlament sich noch die Stimmen der Grünen sichern können. Was für eine Überraschung. Und sie hatte wohl auch die letzten Tage damit zugebracht, hatte große Auftritte geschwänzt, um Einzelgespräche zu führen, um die Leute auf ihre Seite zu holen. Die Abweichler aus den eigenen Reihen, wovon es wohl einige gegeben hat, zu kompensieren. Und die neue Mehrheit von Ursula von der Leyen, die Berliner Zeitung berichtet das, besteht jetzt aus Konservativen, Sozialisten, Liberalen und Grünen. Die kam auf 401 Stimmen. Nötig waren mindestens 360. Andreas, was wird sie denn zum Beispiel den Grünen oder den Sozen so alles versprochen haben?
Ich denke mal, sie wird ja nur im Auftrag gesprochen haben. Aber es ist für mich natürlich auch schwer vorstellbar, dass beispielsweise die Rüstungsindustrie dahinter stehen könnte. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Denn sie haben ja festgestellt zum Beispiel, dass Frau von der Leyen eine willfährige Untergebene der Pharmaindustrie war. Das hat sich ja bewährt. Wurden für Milliarden auf Kosten der Steuerzahler, wurden da also Milliarden Schäden für die Bürger in der Europäischen Union. Da wurden irgendwelche Spritzen bestellt, die kein Bürger selbst bestellt hat und auch nicht haben wollte, sondern das hat man einfach gemacht. Zu überhöhten Preisen. Da laufen ja noch Prozesse, die sind anhängig. Das heißt, da hat ja jemand dran verdient, nämlich die Lobbyisten. Und überhöhte Preise bedeutet natürlich auch Manövriermasse für die Pharmaindustrie, sich die Politiker eben halt entsprechend auch willfährig zu machen. Und wenn wir jetzt sehen, was die Rüstungsindustrie für Aufträge erwartet, können die natürlich im Vorfeld auch schon in eine kleine Vorinvestition gehen und so ein paar EU-Abgeordnete, ich sage mal, zu stimulieren, sich für Frau von der Leyen zu entscheiden, dürfte nicht wirklich ganz schwer sein. Es tut mir leid, dieser ganze korrupte Haufen, den ich mittlerweile gesehen habe. Und das ist nicht einfach eine Unterstellung, denn es gibt genügend Beweise dafür. Und wenn es diese stellvertretende Präsidentin der EU aus Griechenland war vor nicht allzu langer Zeit und ständig hören wir die Dinge wieder. Es dringt ja so viel an die Oberfläche. Eine Riesenkorruption in der EU ist der offensichtliche Standard. Warum soll das ausgerechnet anders sein, wenn Frau von der Leyen jetzt wiedergewählt werden soll? Also da ist genügend Geld im Spiel.
Was besonders spannend ist aus meiner Sicht, ist, dass Frau von der Leyen in diesen Einzelgesprächen offenbar die eine oder andere Kröte schlucken musste, dass nämlich andere ihre politischen Ziele umgesetzt haben wollten, die vorher von Ursula von der Leyen boykottiert und blockiert wurden. Und die Berliner Zeitung titelt ihren Artikel »Von der Leyen eingeknickt«. Verbrenner aus für Autos vom Tisch. Das ist ja eine sehr gute Nachricht. Das heißt also, die ganzen Klimaziele mit den E-Autos, die wirklich nur noch als Rohrkrepierer bezeichnet werden können, all das wird offenbar jetzt langsam aber sicher gestoppt. Und es wird jetzt in eine andere Richtung gelenkt. Also hier heißt es, Ursula von der Leyen hat alte Vorsätze für ihre Wiederwahl über Bord geworfen. Plötzlich spricht sie von einem technologieneutralen Ansatz, um die Klimaziele zu erreichen. Manfred Weber von der CSU, er ist der mächtigste Chef der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, der sagt wörtlich, damit ist das Verbrenner aus Geschichte. Wir gehen halt gleich weiter rein, Andreas. Was mir hier besonders auffällt und was eigentlich nicht wahr sein kann, ist, Frau von der Leyen hat alle Kraft eingesetzt, den Verbrenner aus dem EU-Markt rauszuschieben. Es ist ihr zu großen Teilen gelungen. Es ist schon viel Schaden entstanden. Es hätte eigentlich so weitergedreht werden sollen im Rahmen der großen Klimaagenda. Aber sie wusste, dass das einer der größten Stolpersteine für sie war. Und um ihre Wiederwahl zu sichern, steigt sie aus dieser Politik aus. Kann das sein, dass ganz Europa, also nicht ganz Europa, aber die europäischen, die EU-Staaten plötzlich wieder in eine andere Richtung gelenkt werden, nur weil Frau von der Leyen auf diesem Sessel kleben bleiben will?
Ich weiß nicht, ob man das so einfach machen kann, denn sie hat ja noch die andere Alternative, nicht nur abgewählt zu werden, sondern auch inhaftiert zu werden, eventuell bei einer Klage. Denn es sind ja doch dramatische Korruptionsvorwürfe im Raum gegen sie. Und man kann ja spüren, regelrecht, zumindest habe ich das Gefühl, eine schützende Hand aus unbekannter Höhe irgendwo über sie. Und das bedeutet, sie ist damit natürlich auch, ja, ich sage mal, weisungsgebunden irgendwo an die Leute, die sie schützen. Das ist das eine. Das zweite ist, man hat ja geschafft mit den E-Autos, was man wollte. Man enteignet die Menschen. Man hat die Menschen verblödet. Das ist ja ein Intelligenztest. Sowas wie Fast Food ist auch diese Elektroautos ein Intelligenztest. Wenn ich weiß, dass diese Elektroautos nicht ansatzweise das versprechen, nicht halten, was man verspricht, dann kaufe ich mir so ein Ding nicht. Man hat aber eine Riesenpropaganda in Gang gesetzt, hat quasi so einen Testlauf gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen an die Wärmepumpen von Herrn Habeck, der gesagt hat, ach, das war mal so ein Test. Jetzt haben ganz viele diese Wärmepumpen gekauft, haben unglaublich viel Geld investiert. Man ist unzufrieden. Die ganze Geschichte funktioniert nicht so, wie man gedacht hatte. Dann wird es wieder zurückgenommen. Jetzt kommen die E-Autos. Wir wissen zum Beispiel, dass die Leute, die ein E-Auto gekauft haben, jetzt gigantische Schwierigkeiten haben, sich ein neues Auto zu kaufen, weil sie ihr E-Auto gar nicht mehr in Zahlung geben können. Weil die meisten Händler, über 70% aller Händler, lehnen es ab, überhaupt irgendein E-Auto wieder in Zahlung zu nehmen, egal zu welchem Kurs, weil sie keiner mehr haben will. Sondermüll, der dort mittlerweile steht. Das ist der Wahnsinn. Aber diese Verluste, die diese Menschen gemacht haben, sind ja Enteignungen. Und diese Enteignungen bedeutet, dass dieses Geld weg ist und letztendlich der Allgemeinbevölkerung nicht mehr zur Verfügung steht, weil sie das Geld verloren hat. Und wenn wir die gesamten Werte sehen auf der Welt, dann ist der Anteil der reichen wenigen größer dadurch geworden als der Masse, die dadurch immer mehr Geld enteignet bekommt. Und genauso ist es eben halt in anderen Sachen, dass man versucht, durch neue Technisierung oder durch irgendwelche Subventionen, ob das auch Windkraftanlagen sind oder Solaranlagen, die eben nicht das halten, was man uns verspricht, dass das auch Geldversenkung bedeutet. Und viele Privatbürger sind in Investmentfonds investiert, die Windkraftanlagen investieren und so weiter. Und dieses Geld wird eben zu großen Teilen auch wieder verloren werden. Das sind Enteignungsprozesse.
Ich möchte hier noch mal kurz komplettieren, damit wir alle wissen, in welche Richtung sie sich jetzt ausrichtet. Ich fand aber einen Gedanken gerade bei dir sehr spannend, nämlich, dass sie jetzt natürlich von anderen Parteimitgliedern eingenordet wurde. Sie musste mit Sicherheit vielleicht auch noch andere Versprechungen abgeben, wohin es jetzt geht. Und dass die, wenn sie es nicht macht, sie natürlich unter Druck setzen könnten und eben die Dinge dann doch auffliegen lassen könnten.
Ja, natürlich. Man muss wissen, und das kann man hier so deutlich erkennen, es geht weder um den Verbrenner, noch um Klima, noch um sonst irgendwelche Dinge, die man uns erklärt, auch nicht um Corona. Es geht ausschließlich darum, dass die politische Kaste dort bleiben will, wo sie ist. Nur darum Angst hat. Und ein Grüner, der jetzt unter Druck setzt, der macht das ja nicht, weil ihm irgendwas am Klima liegt. Das mag er zwar vorschieben, das mag er sogar glauben, aber das ist eben halt nichts, was mit der Wahrheit zu tun hat. Nein, da gibt es eben halt bei den Grünen eine Agenda. Und wenn die davon jetzt abweichen würden, dann wäre ihre Position an der Krippe gefährdet. Das Interessanteste ist an dieser ganzen demokratischen Politik, die wir haben, diese parlamentarische Demokratie, dass das Volk keine Rolle spielt, nur ihre eigene Position. Das klingt zwar abgedroschen, aber diese ganzen vermeintlichen Sachfragen sind keine Sachfragen, sondern nur Überschriften zum Taktieren der eigenen Einnahmen.
Der Globalisten zum Beispiel. Ja, und sie hat jetzt politische Leitlinien vorgelegt, Ursula von der Leyen, in ihrer Bewerbungsrede. Und sie kündigt für die kommenden 5 Jahre eine Änderung der Verordnung für das Verbrenner aus an, plädiert für die Zulassung von synthetischen Kraftstoffen, den sogenannten E-Fuels. Ein technologieneutraler Ansatz sei erforderlich, um die Klimaziele doch noch zu erreichen. Aber wie es hier bei News beispielsweise heißt, die Zulassung von E-Fuels bedeutet nichts anderes als eine Ausnahme vom Verbrennerverbot. Und der CDU übrigens geht das noch nicht weit genug. Die sagen, nur Ausnahmen vom Verbrennerverbot zuzulassen reicht nicht. Eine Schlüsselkompetenz Europas würde dann doch schleichend verloren gehen, während in China der Verbrenner weiterentwickelt wird. Andreas, aber ich hatte gedacht, dass das eigentlich aus Deutschland eh schon abgezogen ist.
Naja, man wundert sich darüber, dass die CDU jetzt sagt, nach dem Motto aufgrund der Fehler, das weiß man von Anfang an. Und niemand ist auf die Barrikaden gegangen. Niemand. Das ist das Problem. Und wenn sie sich jetzt alle echauffieren und sagen, ja, das ist ja ganz schlimm und wir von der CDU, wir wollen jetzt... Nein, das sind dieselben Figuren in demselben Spiel, was dahinter steht. Das ist das, was verstanden werden muss. Man kann per Politik nicht anordnen, eine bestimmte Erfindung in ein bestimmtes Level zu bekommen, ohne dass man erst wartet, bis die Erfindung erreicht ist und sie dann nutzt. Man kann doch keine Erfindung oder technische Entwicklungen diktieren. Das geht nicht, denn da gibt es die Physik, die steht da manchmal im Wege.
Sprach der Naturwissenschaftler Andreas Popp. Ja, und sie hat natürlich auch schon angekündigt, was sie alles, also nicht nur nicht mehr machen will, sondern was sie vorhat. Und in den Mittelpunkt ihrer zweiten Amtszeit als Kommissionspräsidentin will Ursula von der Leyen die Aufrüstung stellen. Und das hat sie formuliert in ihren Leitlinien 2024 bis 2029. Das Ganze ist jetzt von der EU-Kommission veröffentlicht worden. Und darin kündigt Frau von der Leyen eine neue Ära für die europäische Verteidigung und Sicherheit an. Ich gehe da gleich weiter rein, Andreas. Die Frage ist, ob sie damit wohl wirklich richtig liegt. Denn ja, wenn Trump Präsident wird, wenn Trump eventuell Frieden schließt zwischen Ukraine und Russland, wenn damit der böse Aggressor Russland praktisch wegfällt oder entwaffnet wird, braucht Europa dann wirklich so eine Aufrüstung?
Du bist in der Lage, da eine sehr komplexe Frage mal eben so rauszuhauen. Und dann heißt es, sag mal ganz kurz was, aber nicht länger als eine Minute. Das ist die Problematik zu erkennen, dass man ja offenbar einen Krieg will. Wir haben gerade gehört, dass die NATO sagt, wir brauchen angriffsfähige Waffen gegen Waffen unseres Gegners, damit ist Russland gemeint, die angriffsfähig sind. Das heißt, ein Präventivschlag, und ein Präventivschlag ist nichts anderes als ein Erstangriff, der muss jederzeit erfolgen. Auch wenn dieser Krieg zwischen der Ukraine und Russland, das ist ja nur ein Stellvertreterkrieg, dann Geschichte sein sollte, wird man weiter die Kriegstrommel trommeln, weil man sagt, jetzt will Russland als nächstes ganz Europa angreifen. Und so ist es ja nicht einmal bei der Ukraine gewesen. Aber wir bewegen uns ja komplett in falschen Informationen. Wenn man die historischen Zusammenhänge sauber analysiert und dann sieht, wie die Politik letztendlich ihre Politik abzielt, dann sehen wir, das sind zwei völlig getrennte Vorgänge. Die Rüstungsindustrie und deren EU, die sie sich zurzeit hält, so wie damals die Pharmaindustrie sich die EU gehalten hat. Das ist das eigentliche Problem. Die haben ganz andere Ziele als Frieden, die haben auch ganz andere Ziele als Diplomatie oder auch das Interesse der Menschen. Das ist eine Heuchelei, ihnen zu sagen, wir bringen euch die Sicherheit. Also manchmal wünsche ich mir, dass der Trump dann sagt, okay, und das ist kein Heilsbringer, wir dürfen Trump nicht überstilisieren, das ist auch ganz wichtig. Aber wenn er sagen würde, wir stehen nicht mehr zur Verfügung in Europa, die sollen ihre Sachen selber regeln, was die Verteidigungs- oder Sicherheitsarchitektur anbelangt, dann kann man nur hoffen, dass dann ein paar Vernünftige wie Orban an die Macht kommen oder da sind und dann sagen, okay, dann lass uns mal überlegen, wie wir gar keinen Krieg machen, sondern wie wir jetzt in eine Friedensverhandlung und dann in eine prosperierende gemeinsame Zukunft kommen und dieses Intermarium-Konzept endlich Geschichte ist.
Also sie hat da ganz konkrete Vorstellungen, die Frau von der Leyen. Sie möchte einen EU-Verteidigungskommissar ernennen. Also es wird eine neue Position geschaffen, der sich wörtlich um den Aufbau einer europäischen Rüstungsindustrie kümmern soll. Und die EU-Länder müssten gemeinsam mehr in Verteidigung investieren. Das fordert sie. Und sie wirbt unter anderem für eine gemeinsame Luftverteidigung als wörtlich starkes Symbol der Geschlossenheit. Und um diese höheren Rüstungsausgaben zu erreichen, soll ein europäischer Verteidigungsfonds eingerichtet werden. Außerdem soll das bereits bestehende Programm für die europäische Verteidigungsindustrie ausgebaut werden. Ich habe dich gerade stöhnen gehört.
Ja, das ist so offensichtlich. Es liegt so ganz klar vor uns. Sie bringt jetzt im Namen der Rüstungsindustrie und ihrer entsprechenden Kollegen, möchte ich mal sagen, Mittäter kann man fast sagen, dazu, dass man sie bringen will, das Volk noch weiter oder die Völker in Europa noch weiter auszupressen, damit das Geld der Rüstungsindustrie übertragen wird. Interessant finde ich, dass diese selben Leute in der EU vor kurzem gesagt hat, das Allerwichtigste ist der Klimaschutz, weil 2050 spätestens steht der Kölner Dom bis zur Hälfte im Wasser und Hamburg steht unter wahrscheinlich Wasser. So sind doch die Argumente immer gewesen. Das heißt, die Erde ist doch sowieso bald zu Ende nach dieser Klimawarntheorie. Wenn die Erde aber sowieso bald zu Ende ist, was gilt es denn da noch zu verteidigen? Da kann man doch jetzt sagen, nach dem Motto, alles jetzt nur noch in Richtung Klima und wenn uns die Russen übernehmen oder sonst was, das ist jetzt wichtiger, damit die Menschheit überhaupt nur eine Überlebenschance hat. Das ist die Absurdität. Und in Anbetracht der Tatsache, dass man jetzt sagt, nein, es geht nur noch um Rüstung, merken wir, weder die Klimageschichte ist echt, noch die Kriegsgründe sind echt.
Langsam verstehen wir es. Es kann ja gar nicht anders sein. Ja, was steht noch im Zentrum Ihrer neuen Verteidigungspolitik? Der Ausbau der Partnerschaft zwischen EU und NATO. Ja, das wollen ja die Amerikaner auch. Und sie sagt wörtlich, wir werden unsere Zusammenarbeit mit der NATO künftig ausweiten, um alle Bedrohungen abzudecken, einschließlich neuer Gefahren in den Bereichen Cybersicherheit, Hybridangriffe oder Weltraum und unsere transatlantische Partnerschaft stärken. Wolltest du dazu kurz was sagen?
Naja, ich finde schon mal ganz wichtig, den Ausbau der Partnerschaft zwischen EU und NATO. Das heißt ja zwischen EU und USA. Darum geht es mir. Jetzt muss man doch mal den normalen Bürger mal fragen, was ist der Reiz zum Beispiel an USA? Und wenn ich mir dann beispielsweise dort die Bilder ansehe, und zwar in großen Städten, die Verslammung, die Verdrogung und die Zerstörung der Menschen dort. Es ist also an vielen, vielen Stellen bei den Normalbürgern kaum noch auszuhalten, wie USA momentan dasteht. Wenn ich mir jetzt Roger Köppel ansehe, der jetzt gerade in Moskau ist und macht dort eine Berichtsbeschreibung über die Moskauer Verhältnisse oder auch, wenn ich dran denke, zum Beispiel an einen mir nahestehenden, der gerade unterwegs war in Russland und ist dort im Umfeld, auch im ländlichen Bereich unterwegs gewesen und hat mir berichtet, quasi einer unserer Reporter gewissermaßen, hat mir berichtet, wie die Welt dort abläuft. Und alles, was er mir dort beschreibt, ist eigentlich nicht so, als dass man sagt, das ist jetzt das Schlimmste und die Hölle, die sie da gerade erleben. So ist es eben nicht. Wo liegt denn das Problem, dass die EU mit Russland in Kontakt kommt und eben nicht mit der NATO? Das wird so als Horrorgemälde gezeichnet, aber letztendlich stehen nur die Interessen der USA dahinter.
Ganz kurz noch zu dem Begriff EU-Fonds für Verteidigungsindustrie. Was haben wir uns denn darunter vorzustellen?
Naja, man macht eben halt einen großen Topf und sagt, da muss jetzt jeder was reinzahlen. Ein Fonds ist ja quasi ein großer Topf, das kennen wir von Fondue, bloß da ist eben halt kein Fleisch oder Käse drin, sondern das ist einfach nur mit Geld zu füllen. Und dafür werden jetzt die Staaten abgewrungen durch irgendwelche EU-Maßnahmen, dass auf den Nationalstaatenebenen Sondersteuern wieder erhoben werden müssen oder wie nennt sich das, Sondervermögen, um damit dann den Kriegspott zu regeln. Ich meine, Frau von der Leyen war ja schon lange Kriegsministerin. Die hat schon damals Krieg gegen die Krippen geführt, als Kriegsministerin, im Prinzip als Familienministerin. Dann war sie Verteidigungsministerin und dann hat sie den Krieg geführt über die Pharma und jetzt eben halt direkt über die Armeen. Also als Kriegsministerin ist sie ja nun auch schon prädestiniert.
Und jetzt für ganz Europa offenbar. Ja, und diese neuen Leitlinien der EU-Kommission, die stoßen, so schreibt die Berliner Zeitung, erwartungsgemäß gemäß auf scharfe Kritik in Moskau der ständige Vertreter Russlands bei der EU, Kirill Lokvinov, sagte, unter von der Leyens Führung werde die Konfrontation mit Russland zur Grundlage und zum neuen Motor des europäischen Projekts. Wörtlich wird er zitiert von der russischen Nachrichtenagentur TASS mit den Worten: Die EU hat sich definitiv auf eine Konfrontation mit Russland eingestellt, das in absehbarer Zeit die größte Bedrohung für die heutige Eurokratie darstellen wird. Und es ist der langfristige Kampf gegen die sogenannte russische Bedrohung, der zur treibenden Kraft hinter der Weiterentwicklung des europäischen Integrationsprojekts erklärt wurde. Und es gibt eine weitere Kampfansage aus Moskau direkt an Deutschland. Die wird in den russischen Medien verbreitet. Und da wird zitiert der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rabkov. Ich will euch kurz sagen, wer das ist. Der war schon im sowjetischen Außenministerium nach seinem Studium tätig und hat zwischen 1999 und 2005 in der Botschaft, in der russischen Botschaft in den USA in Washington DC gearbeitet. Davon ab 2002 als Gesandter und 2008 von da an ist er stellvertretender Außenminister der Russischen Föderation gewesen. Und in der Funktion, das ist vielleicht auch nicht ganz ohne, ist er zuständig für die Beziehungen Russlands zu Ländern des amerikanischen Doppelkontinents und zu den BRICS-Staaten, außerdem für Rüstungskontrolle sowie Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Und das war mir einfach wichtig, das mal dazu zu sagen, denn er hat jetzt erklärt, der Herr Rabkov, dass Russland die zusätzliche Stationierung von Atomraketen als Antwort auf die Stationierung von US-Langstreckenraketen auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland nicht ausschließt. Stationierung von Atomraketen. Ich wollte es nochmal wiederholen. Russland werde in einer Art und Weise reagieren, wie es dies für angemessen hält, sagt Herr Rabkov. Und wenn die Vertreter der Regierung der BRD meinen, dass es gerecht ist, mit der Eskalation der Situation als Antwort auf Iskander-Raketen im Kaliningrader Gebiet zu beginnen, so werden wir reagieren und dies mit Maßnahmen kompensieren, die wir als angemessen halten. Und Russland soll demgemäß mehrere Antwortvarianten vorbereiten, insbesondere unter dem Aspekt der vielfältig angesammelten Möglichkeiten aller Staaten in der NATO. Das stelle keine Drohung dar, möchte man so verstanden wissen, sondern nur ein Mittel, um effektiv auch im Hinblick auf die Kosten so zu reagieren, wie dies die Situation erfordere, sagt Herr Rabkov. Und die russischen Medien erinnern derzeit ihre Leser daran, dass die USA planen, 2026 zusätzliche weittragende Raketensysteme auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland zu stationieren, wozu natürlich auch experimentelle Hyperschallraketen gehören.
Ja, das ist natürlich alles wirklich sehr beunruhigend. Und der Rabkov ist natürlich auch jemand, der aus berufenem Munde spricht. Das muss man sehen. Man merkt schon anhand der Argumentation, dass es sich um einen Experten handelt, der auch offenbar alle Perspektiven kennt, allein durch seine Tätigkeit in Washington und in der ehemaligen Sowjetunion. Also das ist ja das, was Russland auch so ein bisschen auszeichnet. Und die Argumentation, die er hier bringt, ist aus meiner Sicht diplomatisch sauber, sie ist zurückhaltend, aber sie muss reagieren. Wenn beispielsweise jemand wie die deutsche Außenministerin irgendwie in irgendwelchen Reden da in diplomatische Beziehungen reintrampelt, ohne Sinn und Verstand, dann darf man nicht vergessen, dass sie damit, auch wenn man sie nicht für voll nimmt, trotzdem etwas auslösen kann. Und man weiß ja nicht, welche Trottel da teilweise irgendwo mal an einem Knopf sitzen können. Man muss sich da ja auch Gedanken machen. Also wir sehen, Russland wird mit Gewalt in eine Sackgasse reingetrieben. Das ist das Ziel. Da gab es gerade eine richtig große Darstellung nochmal von der RAND Corporation, die genau die Ziele Russlands mit dem Ukraine-Krieg beschreiben. Und das, was die RAND Corporation, der größte Think Tank von Amerika, dort beschreibt, ist eine Bestätigung der Verschwörungstheorien, die eher pro-russisch sind. Und das von der RAND Corporation selbst kann ich euch nur empfehlen, euch zu lesen.
Na gut, es passiert hier jetzt eh eine ganze Menge. Da kommen wir jetzt auch gleich noch ein bisschen im Eiltempo dazu, dass jetzt deutsche Medien schon umschwenken auf Trump, weil sich einfach klar zeigt, Joe Biden wird es nicht richten. Vielleicht ist heute der Tag, an dem er zurücktreten wird, weil er ja Corona hat. Oder da ist einiges in Bewegung. Und Donald Trump hat sich gestern geäußert auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin. Und er hat wörtlich gesagt, dass er gerettet wurde, weil er Gott auf seiner Seite hatte. Und weil er Gott auf seiner Seite wähnte, habe er sich auch sicher gefühlt. Er hat dort eine Schweigeminute eingelegt für den getöteten Zuschauer und auch der Verletzten gedacht. Das ist übrigens etwas, wo kein Hahn kräht im Moment danach. Er macht es schon und er spricht sehr berührt von der Situation, dass auch seine Anhänger hinter ihm stehen, dass er sagt, er kann Liebe in den Gesichtern sehen. Und er spricht darüber, dass ihn das für den Rest seines Lebens dankbar tragen wird, diese Liebe von den Menschen.
Naja, man darf nicht vergessen, auch Donald Trump ist nur ein Mensch. Und egal, welche Funktion und welche Planung er hat und wie er genau gestrickt ist, es gibt mir da zu viele, die mir alle erklären, ja, das ist einer vom System und der Nächste sagt, ja, der hat was ganz Übles und die gehören alle zusammen. Das ist Stammtisch. Und Stammtisch ist nicht unser Level. Wir müssen genau beobachten, was sie tun. Manchmal müssen sie sogar etwas tun, um nach außen für die Gegner systemkonform zu wirken, was sie eigentlich gar nicht wollen. Auch das sind noch Berücksichtigungen, die da laufen. Wir müssen das Gesamtbild sehen. Deshalb ist für mich auch wichtig, wenn wir Russland beispielsweise sehen, in welche Richtung gehen sie wirklich im Sinne der Menschen und im Verhältnis zum Beispiel zu den WEF-Statuten. Und Donald Trump ist ein Mensch, das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn man einen solchen Schock hinter sich hat, das macht ja was mit einem. Auch er ist irgendwo mit Ängsten und der ist ein ganz normaler Mensch und schläft nachts ganz normal unruhig und hat vielleicht Albträume. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Diese Menschen wirken ja so stabil und unangreifbar. Aber was er in den letzten Jahren durchgenommen hat oder durchmachen musste, ist ja wirklich schon Wahnsinn. Was für mich interessant ist, ist, wenn die deutschen Medien jetzt auf Trump umschwenken, wo bleibt die große Entschuldigung? Die riesige Entschuldigungswelle von ARD und ZDF. Ich erinnere mich an eine Lanz-Sendung, wo Herr Lanz einen Menschen drin hatte, der hat gesagt über Herrn Trump, das ist ein kompletter Vollpfosten-Trottel oder ein dummer Mensch und das in einer solchen Art. Und das blieb im Raum stehen und wurde nicht eingefangen durch den Moderator. Wo bleiben die ganzen Entschuldigungen jetzt?
Die Wechselwirkung kommt, da können wir sicher sein, das ist ein Naturgesetz und das betrifft jeden. Jetzt gibt es schwere Vorwürfe gegen den Secret Service, denn es ist ja alles sehr, sehr komisch. Dieser Attentäter, der inzwischen ja erschossen wurde, ist fast eine Stunde lang nicht nur von den Menschen vor Ort gesehen worden und die haben den Secret Service und die Polizei gewarnt. Auch der Secret Service selbst, die Mitglieder da vor Ort, haben den gesehen. Und es gibt ganz viele Ungereimtheiten. Zum Beispiel ist ein Polizist dann den Aufforderungen der Zuschauer gefolgt und ist zudem aufs Dach gegangen und wollte den also freundlich bitten, da runterzukommen. Und da hat er das Gewehr auf ihn gerichtet und ist der Polizist wieder gegangen. Und hat den auf dem Dach gelassen. Und das ist natürlich etwas, was mehr als merkwürdig ist und jetzt große Aufregung ausgelöst hat. Zum Beispiel bei CNN werden große Vorwürfe gegen die Direktorin des Secret Service erhoben, Kimberly Cheadle. Und in einem Interview mit ABC News kritisierte sie, dass sich die örtliche Polizei zum Zeitpunkt der Schießerei im Gebäude befand und dass es natürlich die Aufgabe des Secret Service gewesen war, dieses Gebäude eben auch zu sichern. Und hier gibt es ganz viele, die sagen, der Secret Service ist für alles verantwortlich, nicht nur für die innere Sicherheitszone. Er sollte klarstellen, dass alles überwacht wird. Und News hat zum Beispiel auch minutiös nachgezeichnet, oder Apollo News, ich muss gleich gucken, wer das war, dass tatsächlich man wusste von diesem Attentäter auf dem Dach. Sicherheit, die Zuschauer, alle. Und man hat trotzdem Donald Trump auf die Bühne gelassen. Und das ist natürlich der größte Vorwurf aller Zeiten. Wir haben gestern ein Video eingestellt. Da haben bei dem RNC-Treffen, also das ist die Republik, das ist das nationale Organisationsgremium der Republikanischen Partei, dass da eine ganze Reihe von Republikanern die anwesende Secret Service-Direktorin Kimberly Cheadle regelrecht gewarnt haben, also gewarnt und auch gejagt haben. Die sind hinter ihr hergelaufen, die haben Fragen gestellt. Warum ist Trump auf die Bühne gelassen worden, obwohl sie das alles wussten? Und die will sich äußern, hat sich da aber noch nicht geäußert. Aber man hat gemerkt, Andreas, da ist eine ganze Menge Druck dahinter, dass das aufgeklärt wird. Ein Komplott wird ja sogar unterstellt.
Naja, gut, dass da ein Komplott möglich ist, das ist natürlich schon im Raum. Aber das wird die nächsten Jahre uns noch beschäftigen und wir werden dann nicht weiterkommen. Und die Frage, die man sich stellen muss, inwieweit beeinträchtigt es jetzt unser Leben direkt? Das ist jetzt interessant, sich damit auseinanderzusetzen, hat einen hohen Unterhaltungswert natürlich, sich damit auseinanderzusetzen, aber ändert ja an unserem Leben erst einmal gar nichts. Was interessant war, ist eigentlich die Diskussion, die momentan läuft. Sollte man Frauen in diesen Secret Service Positionen in den obersten Ebenen überhaupt haben? Der Feminismus hat ja auch dazu geführt, dass Biden dort bestimmte Personen weiblicher Art dort eingesetzt hat. Und Roger Köppel hat das so schön beschrieben, als er sagte, da kursieren ja Bilder von dem Attentat, wie das da gelaufen ist. Und dann standen da zwei Damen vom Secret Service, vom Sicherheitsdienst dort. Und die eine war damit beschäftigt, ihre Sonnenbrille so zu richten, dass sie auch wirklich gut sitzt. Und die andere hat versucht, ich glaube wörtlich, ihre Waffe wieder in ihren Halfter zurückzufriemeln. Das muss wohl alles ziemlich komisch ausgesehen haben. Also was hier deutlich wird, wir brauchen hochprofessionelle Strukturen. Und wir müssen hier auch an der Stelle manchmal überlegen, ob das auch mit Geschlechterunterschieden auch mal geregelt werden kann. An bestimmten Funktionsträgern. Das ist wichtig. Wenn einer mit einer Waffe direkt vor Ort im Krieg ist und so weiter, dann ist das schon wichtig.
Also die Gender-Debatte und die Frauendebatte wollen wir jetzt hier gar nicht führen. Politisch korrekt ist das nicht, was du hier gerade gesagt hast, aber es ist deine persönliche Meinung. Du stellst diese Frage, das muss auch erlaubt sein bei aller Gegenwehr. Andreas, die Bild, Paul Ronsheimer, der ja auch in der Ukraine im Krieg durch den Matsch gerobbt ist und von dort berichtet hat und so weiter, der wendet sich jetzt Donald Trump zu und dem Thema, dass Trump US-Präsident werden könnte. Und was würde das dann bedeuten? Und die Überschrift lautet: Trump plant die große Kriegswende. Und die Bild war bei diesem republikanischen Parteitag in Milwaukee und hat mit Top-Republikanern über die Fragen gesprochen und dokumentiert, wie in Trumps Umfeld über Deutschland, die NATO und den Ukraine-Krieg gedacht wird. Und sollte also Trump jetzt Präsident werden, würde er in jedem Fall Deutschland und auch Europa massiv in die Pflicht nehmen. Insofern ist das natürlich, was Frau von der Leyen da jetzt gerade plant, im Sinne auch der US-Politik. Und hier wird zum Beispiel ein einflussreicher Republikaner ohne Namensnennung genannt, der sagt, es kann doch nicht sein, dass dieser Krieg in eurer direkten Nachbarschaft ist, aber die USA den Hauptteil der Kosten übernehmen müssen. Trump wird Druck machen, dass Europa mehr für Verteidigung tut. Oder aber er wird für US-Hilfe direkt Geld einfordern. Ein kurzer Kommentar von dir bitte, weil wir haben heute nur eine begrenzte Sendezeit.
Gut, das ist eine Verdrehung der Tatsachen.
Okay, also trotzdem ein Kommentar von dir.
Also die Sache ist die, dass natürlich der Krieg in Europa durch USA inszeniert wurde. Und dann zu sagen, was sollen wir uns denn in euren Krieg reinstecken, den man selbst aufgebaut hat, ist natürlich schon ziemlich heavy. Eines muss man doch mal sagen, allein die Tatsache, dass USA ihre entsprechenden Einheiten, militärischen Einheiten in Europa stationiert hat, müsste doch eigentlich dazu führen, dass sie dafür Miete bezahlen müssen, dass sie das dort dürfen. Wenn die Russen auf der Krim in Sewastopol ihre Einheiten haben, da haben sie die gesamte Zeit an die Ukraine die Gelder bezahlt, nämlich die Mieten dafür, dass sie dort ihre Militärwaffen haben dürfen. Und hier genau andersrum. Das Problem ist, dass die Amerikaner nicht sagen, wir stellen dort unsere Angriffstruppen hin, um USA zu steuern und zu sichern und deren Interessen zu vertreten, sondern man hat den Europäern eingeredet, man würde ihre Sicherheit garantieren. Und wie hoch die gerade ist, die Sicherheit, das sehen wir ja gerade. Also eine völlige Verdrehung der Tatsachen.
Es ist auch, danke dir, es ist auch der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, der übrigens als künftiger Außenminister der USA gehandelt wird, Richard Grenell, befragt worden. Also der könnte unter Trump Außenminister werden. Und Ronsheimer hat ein Gespräch mit ihm geführt für den Fall der Fälle. Und was sagt Richard Grenell? Also, die Frage, ob sich Deutschland auf ihn als Chefdiplomaten Amerikas freuen würde, da antwortet er, es ist mir egal, ob man sich freut. Mir geht's nur um Amerika. Das ist schon mal eine ganz klare Aussage. Und dann über Ricarda Langs Warnung, eine Trump-Regierung mit J.D. Vance, der ja jetzt als Vizepräsident erkoren wurde, Präsidentschaftskandidat von Donald Trump. Eine Trump-Regierung mit Vance, sagt Ricarda Lang, wäre schlecht für Europa. Da sagt Grenell, Europa ist im Krieg. Als Trump da war, war Europa nicht im Krieg.
So einfach kann man das zusammenfassen, wenn es natürlich auch zu simplifiziert ist. Aber wir müssen einfach noch mal sehen, würde USA ihre Truppen beispielsweise zurückziehen, dann wäre das vielleicht auch ein Signal für Frieden in Europa. Insofern ist es richtig, dass jetzt USA sich auf die US-Bürger konzentriert.
Ganz genau. Und das empfiehlt Grenell den Deutschen. Er sagt, Regierungen, die sich um ihre Bevölkerung kümmern, sind die erfolgreichen. Deutschland muss Germany first anstellen. Das ist zum Beispiel aus meiner Sicht eben auch eine sehr wichtige Aussage.
Und diese Aussage, Deutschland zuerst, und das von diesen so nahen Menschen des zukünftigen US-Präsidenten ist eine klare Ansage, dass zum Beispiel die einzige deutsche Opposition, die AfD, mit dem Slogan Deutschland zuerst auch an den Markt gegangen ist. Und das heißt ja nicht, die anderen nicht, sondern einfach nur die eigenen Bürger zuerst. Es wird immer rein interpretiert, dass es eine Verachtung der anderen wäre. Das ist es eben nicht.
Ja, und was sagt er über Joe Biden? Er sagt, ich glaube, er wird von den Eliten von der Bühne gedrängt, die Demokratie aushöhlen. Wollen Sie mir erzählen, dass Joe Biden im Juli 2024 plötzlich an Demenz erkrankt ist? Das haben wir alle im letzten Jahr gesehen. Sie haben ihn gewählt, sie wussten genau, wer er ist. Aber, ja, Grenell sagt, die Demokratenwähler wollten Biden gar nicht austauschen. Über Putin sagt Grenell, Biden hat in 3 Jahren nicht mit ihm gesprochen. Ich glaube, mit Leuten zu sprechen ist eine Taktik. Nicht das Ziel, nicht die Lösung, aber es bringt uns dahin. Und er sagt, die NATO soll, so sagen ihm viele Regierungschefs in Europa, die NATO soll mit Trump viel stärker gewesen sein. Dann wird er gefragt, wie er Deutschland sieht, weil er ja da nun auch lange als Diplomat tätig war. Sagt er, ich liebe Deutsche, ich habe so viele deutsche Freunde, aber das Problem ist die deutsche Regierung. Ich denke, die deutsche Regierung hört nicht auf die Menschen. Er spricht über Europas Verantwortung für den Ukraine-Krieg und sagt, dieser Krieg, er ist in ihrem Hinterhof. Wenn es einen Krieg in Mexiko gäbe, würden wir, die Amerikaner, die meiste, wenn nicht die ganze Arbeit machen. Und wir würden sicher nicht die Deutschen um Hilfe bitten, wenn es einen Krieg in Mexiko gäbe. Andreas, mit anderen Worten, wenn Trump Präsident wird, dann wird der Ukraine-Krieg eine europäische, eine deutsche Angelegenheit sein.
Das könnte sein, es sei denn, man versucht sich einer anderen Situation zu besinnen und in die Verhandlungen gehen. Was für mich hier wichtig ist, ist die Geschichte, dass er fragt mit US-Präsident Biden. Man kann doch keinem erzählen, dass er bereits, dass er erst 2024 im Juli ganz plötzlich an Demenz erkrankt ist. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Im Prinzip wusste jeder schon seit Jahren, schon seit der letzten Wahl, als er gewählt wurde, dass er gesundheitlich angeschlagen ist. Eigentlich wusste es jeder. Es gibt eine sogenannte Common Knowledge, das heißt ein gemeinsames Wissen. Eigentlich haben sie es alle gewusst, wir haben es alle gewusst und geahnt. Aber man hat sich nicht getraut, aus der Hecke herauszugucken, weil man eben halt vielleicht gedacht hatte, die anderen wissen es eventuell nicht. Was wir hieraus lernen können, ist, wie wichtig die eigenen Gedanken sind, die eigenen Gedanken, Dinge richtig einzuschätzen.
Das beste Schlusswort, was wir je erlebt haben. Ihr Lieben, wir sind heute leider unter Druck, müssen Schluss machen aus ganz bestimmten Gründen. Wir danken euch fürs Zuhören. Es war eine spannende Sendung, fand ich mal wieder. Es wird immer spannender. Wie ein Krimi ist diese Welt. Wir bitten euch, dass ihr euer Wochenende genießt, dass ihr mit eurer Familie etwas Schönes unternehmt, nicht in Angst und Schrecken versinkt, sondern innerlich stark bleibt. Und dafür gibt es das Abendgebet. Andreas, sorry, dass ich so einen Druck gemacht habe.
Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und mir jetzt erstmal eine kurze Erholung.